heute Morgen, nee, gestern Abend, ich verwechsel manchmal morgens abends, habe ich gedacht, ich war ja schon mal hier 2019, worüber habe ich dann gepredigt? Weiß das einer? Wahrscheinlich nicht, ne? Meistens weiß man ja nicht mehr, was letzten Sonntag war. Über Elia. Könnt ihr euch vorstellen, ich war vor 2019 hier und dann gestern Abend merke ich, Elia, nein, kann doch nicht wahr sein. Aber dann habe ich festgestellt, ich habe einen ganz anderen Fokus gehabt. Das war mehr, wo Elia mit dem Altar und danach, wie er mutig und doch Angst hatte. Diese Predigt geht ein bisschen davor oder ein bisschen mehr den Überblick über, wer war Elia, was ist seine Botschaft und warum ist es relevant heute für uns. Also ist ein anderer Fokus, aber ich vermute mal, dass auch keiner, der vielleicht 2019 da war, sich erinnert, was ich damals gesagt habe, weil ich wusste das selbst auch nicht. Vielleicht ist auch die Botschaft für Robert, der vielleicht jetzt in dieser stressigen Zeit auch wie Elia irgendwie von Raben gefüttert werden will, abseits von allen Leuten. Auf jeden Fall ist es relevant. Für mich ist das immer so, ich bin nicht so der typische Prediger. Ich mag nicht so Themen ausarbeiten und sowas. Es sei denn, es bewegt mir was auf dem Herzen. Wenn Gott mir was sagt, wenn ich damit arbeite, wenn ich das nicht loswerde, dann beschäftige ich mich damit. Und so ist das auch mit diesem Text. Elia beschäftigt mich schon seit Wochen, ja, schon bestimmt 2 Monate, 3 Monate. Und ich gehe da immer wieder zurück. Und immer wieder zeigt Gott mir neue Sachen. Darum hoffe ich, dass wir das in dieser Zeit heute alles schaffen. Was wissen wir über Elia, sein Wirken, seine Erwähnung in der Bibel? Was ist die Botschaft Elias? Nun, das können wir in 5 Minuten eigentlich abhaken und dann wissen wir das. Aber es ist noch mehr wie nur das Wissen, was die Botschaft ist. Einmal müssen wir wissen, warum ist Elia wichtig zur Zeit? Was ist die Botschaft dahinter? Und dann ist das oft so für mich, das ist der praktische Teil. Ja, wie sind dann die einzelnen Schritte? Wie ist die Begegnung zwischen Gott und Elia? Wie ist die Kommunikation? Wie ist die Freundschaft? Das ist so ähnlich wie mit dem Bibeldruck. Man will die Welt erreichen und man hat gute Stories und meistens die Missionsberichte sind sehr positiv. Aber die einzelnen Schritte dahin, die Niederlagen, die Rückschläge, die harten Zeiten, die erzählt man meistens nicht so, aber man hat ein Ziel vor Augen. So ähnlich ist das auch bei Elia. Was ist die Botschaft Elias? Er kommt mit Elan, er kommt mit einer Botschaft zum Volk. Aber das sind so viele kleine Schritte, die ich einfach mal so ein Spotlight so ein bisschen beleuchten möchte. Wir wissen, dass Elia so zwischen 874 und 853 vor Christi geboren oder gelebt hat. Das war nämlich die Zeit von Ahab. Und wo sehen wir noch Elia? Was ist so, wo kommt er in der Bibel vor? Also wir wissen das, außer dieser Geschichte in 1. Könige von Elia, dass Elia kommen soll oder die Kraft und die Macht des Elias, der Geist des Elias, bevor Jesus kommt. Und das wissen wir in Matthäus 11, da steht, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der da kommen soll. Also Elia hat gelebt, er hat eine Message, er hat eine Botschaft. Und dann Johannes der Täufer in Gewand, in dem Geist von Elia. Auch in Matthäus 17 steht davon, Elia kommt wieder und wird alles zurechtbringen. Und dann sagt er ja, er ist schon gekommen. Und das wissen wir aus Malachi, das ist der letzte Prophet in der Bibel, das Buch. Und 17, da steht er, und er antwortete und sprach, ja, Elia kommt und wird alles zurechtbringen. Ah, nee, das war Matthäus, Entschuldigung. Malachi 3. Gedenket an das Gesetz meines Knechtes Moses, das ich ihm befohlen habe auf dem Berge Horeb für ganz Israel, an alle Gebote und Rechte. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das Herz der Kinder zu den Vätern. Jetzt habe ich schon gespoilert. Jetzt wisst ihr, was ist die Message von Elia? Er soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und die Kinder zu ihren Vätern. Also da ist so ein bisschen voraus, sagt er, der Geist Elia, der auch für, als Johannes der Täufer wiederkam. Die Message von Jesaja ist Versöhnung. Wieder zurückbringen zum Vater. Es ist was schiefgelaufen. Es ist nicht mehr das, was Gott geplant hat. Und die Hauptmessage ist, wieder zurückbringen zum Vater. Und so war auch die Botschaft Johannes des Täufers. Johannes rief den Menschen zur Umkehr, zur Buße, zum Gehorsam, sich vorbereiten auf das Kommen Jesu, zur Versöhnung und dass man das Reich Gottes im Fokus hat. Denn das Reich Gottes ist nah, sagt Johannes der Täufer. Nun, es gibt auch Leute, die sagen, Malachi bezieht sich auch auf die Endzeit, dass der Geist Elia wiederkommt, aber ich will darauf nicht eingehen, denn das ist nicht unbedingt immer klar. Aber was wir wissen ist, dass der, ich sag mal, Geist, die Botschaft Elias nicht nur bei Johannes aufhört, Johannes der Täufer, sondern bei Johannes der Täufer war der Anfang vom Ende quasi. Das Reich Gottes mit Jesus, das Reich Gottes wird aufgebaut. Und bis Jesus wiederkommt, wird das eine Botschaft sein, die zu beachten ist. Denn wir wissen von Offenbarung und der Endzeit, dass es viel Abfall geben wird. Viel falsche Propheten. Und die Botschaft wird immer bleiben, bis Jesus wiederkommt. Und in manchen Zeiten extremer oder intensiver. Und ich glaube, dass wir in dieser Zeit sind oder auch spüren, dass wir da immer mehr reinkommen, wo man nicht mehr so die Wahrheit weiß. Illusion. Was ist richtig? Was ist falsch? Kompromisse machen im Glauben. Und dass Gott uns aufruft durch die Botschaft Elias, fokussiert euch auf mich, tut Buße, kehrt wieder um, seid demütig. Das ist die Botschaft dahinter. Und auch wichtig für heute. Und Elia ist auch nochmal zusätzlich erschienen mit Moses zusammen, bei der Verklärung. Lukas 9. Die erschienen in himmlischer Klarheit und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Auch da kommt Elia wieder vor, mit Moses zusammen. Moses repräsentiert das Gesetz, Elia die Propheten. Oft spricht die Bibel immer von den Propheten, das Gesetz und die Propheten. So die Botschaft Gottes, der Weg Gottes, wie er zu uns kommuniziert, über das Gesetz und die Propheten. Und auch Elia hat einen Auftrag, der nicht unbedingt geringer war wie Moses. Es werden oft diese beiden zusammen genannt, wie sie auch hier erschienen sind. Moses hat den Auftrag, das Volk rauszuführen, sie zu Gott zu bringen, mit Gott bekannt zu machen, dass er ihr Gott ist und sie ihr das Volk sind. Und Elia, wie wir von der ganzen Geschichte sehen, muss einen ähnlichen Auftrag gehabt haben, wo er das Volk wieder, das so weit weg von Gott war, wieder zurückbringt zum Vater, zu Gott. Und dann gibt es noch eine Stelle über Elia. Und zwar in Jakobus 5, Vers 16, die so ein bisschen, ja, was soll ich sagen, komme ich nicht ganz mit zurecht, so. Kann nicht irgendwie sein. Wir kennen diesen Vers. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals und der Himmel gab ihm Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Ja, das würde ich jetzt gar nicht mit der Geschichte Elia zusammenbringen. Er war ein schwacher Mensch wie wir. Elia? Das Kraftpaket, das Gebet hat Toten aufgestanden, Feuer kam vom Himmel, schneller wie die Pferde ist er gelaufen. Er war ein schwacher Mensch wie wir. Und dann frage ich mich, was für ein Bild habe ich von Elia? Einer, der so viel Wunder tut, ist das nicht ein kraftvoller Mensch? Aber er war ein schwacher Mensch und die Bibel wird ja nicht lügen. Darum macht es Sinn, auch in die einzelne Geschichte reinzugehen und gucken, wie hat Elia gelebt oder was waren dann seine Charakteristics und wie ist er mit den einzelnen Situationen umgegangen. Nun, wir wissen aus der Geschichte, es war eine dunkle Zeit gewesen. Israeliten sind von Gott komplett weggegangen. Die haben andere Götter angebetet. Und ja, und so wissen wir, dass Ahab war der König und er war schlimmer wie alle anderen Könige vor Israel. Mittlerweile war Israel ganz weit weg von Gott. Es gab quasi Gott gar nicht mehr in Israel. Eine der Hauptfiguren davon war seine Frau Isabel. Isabel sagt uns alles was. Da hat so einen negativen Nachgeschmack. Keiner würde, glaube ich, sein Kind Isabel nennen. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht aber dann nicht mit der Bedeutung von der Bibel hier. Weil Isabel war keine Israeliten. Sie war eine Tochter von einem König und auch Hohepriester war er vom Baal-Götzen. Isabel steht eigentlich für Tempelprostitution, Hinterlist, Täuschung, Verführung, Mord, Rache, Gewalt. Das sehen wir im Leben von Isabel. Isabel war keine Israeliten und Ahab, und da steht, dass alles, was Ahab gemacht hat, schlimmer war wie die Könige davor, aber am schlimmsten war, dass Isabel reinkam in das Volk und bestimmt hat. Sie hat Ahab kontrolliert, sie hat gesagt, wie das Volk zu leben hat, sie hat das Opfer abgeschafft, sie hat die Propheten töten lassen, es gab nur noch Baal und seine Propheten. So weit sind wir gekommen. So weit ist Israel gekommen, weg von Gott. Und auch finden wir in der Offenbarung, also zum Ende, wo der Engel die Gemeinde Thyatira zu ihr schreibt. Und da schreibt er, aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, die Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Also selbst da, wo der Engel die zu den Gemeinden schreibt und sagt, ihr habt viele gute Sachen, aber die Geister Isabel ist bei euch. Und da sehen wir wieder, was damit verbunden ist. Und in dieser Situation, auf einmal lesen wir über Elia. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, dass wir wissen, in welcher Situation war Israel. Und dann kommt Elia aus dem Nichts. Da steht nicht viel über ihn. Was ist genau sein Auftrag? Wer sind seine Verwandte? Was hat er bisher gemacht? Da steht einfach nur, und er sprach Elia, der Tischbeiter aus Tischbe in Gilead zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israel lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn. Also so platzt Elia rein, er geht zu Ahab und sagt diese Sätze. So wahr der Herr, der Gott Israel lebt, vor dem ich stehe, es wird nicht regnen. Es sei denn, ich sage es, es soll wieder regnen. Die Situation, Gott scheint tot zu sein. Gott Israel scheint nicht mehr zu leben, weil das öffentliche Leben war komplett ohne Gott in Israel gewesen. Es gab versteckte Propheten, versteckte Leute, aber nicht mehr öffentlich, sondern Baal-Anbetung war zugänglich. Und in diesem einen Satz, den Elia sagt, so war der Herr, der Gott Israels, der Herr, der Gott, ist immer noch euer Volk, auch wenn man es nicht sieht. Es ist nicht sichtbar. Und das denken wir manchmal auch, vielleicht in unserem Land oder in manchen Ländern. Gott ist nicht mehr am Regieren. Und Gott sagt, und Elia sagt, Gott, euer Gott Israels, lebt. Nicht sichtbar. Baal ist sichtbar überall. Aber er gibt eine kurze Message mit ganz kräftigen Aussagen. Er ist euer Gott, er lebt und ich habe Kontakt zu ihm. In einer Übersetzung heißt das, ich stehe in seiner Gegenwart. Das heißt, dieser Gott, den erlebe ich, er gibt mir den Auftrag, hier vor euch zu kommen. Damit unterstreicht er nochmal, dass er, was ich sage und was ich mache, ist im Auftrag Gottes, denn er ist euer Gott und er ist lebendig. Daraufhin sagt Gott, geh weg von hier, in Könige 17,3. Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich im Bach Kiriat, der zum Jordan fließt, und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich versorgen sollen. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch, morgens und abends. Und er trank aus dem Bach. Nun, es war nicht unbedingt so, dass damalige Zeit jeden Tag, zweimal am Tag Fleisch gegessen haben. Also das war schon eine gute Versorgung. Gott sagt hier, sag denen ganz klar, ich lebe, ich bin der König, aber jetzt musst du erstmal weg. Und Gott versorgt seinen Diener wunderbar, aus dem Blick. Ahab sucht ihn, Isabel sucht ihn, versuchen ihn zu töten. Überall im Volk, überall in den Ländern ringsherum fragen sie, wo ist, wer weiß, wo Elia ist. Er ist sicher. Wunderbar. Übernatürlich. Raben kommen und versorgen ihn. Und Elia dachte, wow, Gott, du bist gut. Wunderbar, wie ich deine Fürsorge erlebe, wie ich dich erleben darf. Und dann lesen wir ein bisschen weiter. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Land. Ja, aber Gott, du hast doch gesagt, du wirst mich versorgen. Und der Bach wird ja nicht von heute auf morgen austrocknen. Er wird wahrscheinlich sehen, es wird weniger Wasser, wird weniger Wasser, wird weniger Wasser. Gott, aber du hast doch versprochen, du wirst doch was machen. Da finde ich so ein bisschen, ja, ich sehe mich da wieder. Ich weiß, dass du mich ja versorgst und dass du gut bist, aber es sieht gerade nicht so aus. Da stimmt gerade was nicht. Die Versorgung lässt nach. Aber Gott hat einen anderen Plan. Und Gott sagt, mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Denn ich habe dir dort eine Witwe geboten, dass sie dich versorge. Und wieder sehen wir, okay, Gott sagt einen Befehl, du wirst versorgt, Situation ändert sich, warum, weiß ich nicht, aber es ändert sich was. Also ich vertraue und ich gehe hin. Witwe, warum Witwe? Das sind nicht die Reichsten unbedingt in unserem Land. Wenn wir Unterstützung brauchen, für welche Projekte auch immer, wir gehen meistens nicht zu den ärmsten Leuten. Und Gott scheint, sie hinzuschicken, was nicht ganz so Sinn macht. Und dann lesen wir in Vers 10 weiter. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bringe mir auch ein bisschen Brot mit. Sie sprach, so wahr der Herr dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will es mir und meinen Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mach zuerst mir etwas Gebackenes davon und bring mir es heraus. Dir aber und deinen Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden, auf den Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hat. Und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Und das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, es gab keinen Mangel, so wie der Herr es gesagt hat. So, jetzt stellt euch vor, er kommt dahin, er sieht eine Witwe. Gott hat ihm nicht gesagt, welche Witwe. Und so sehe ich so Parallelen in unser Leben, aber auch in Elias Leben. Gott sagt, ich versorge dir, geh dahin. Ja, aber woher weiß ich, zu welchem Haus? Woher weiß ich, wer die Witwe ist? Muss ich ja herausfinden. Und er sieht eine Witwe. Könnte es die Witwe sein, die mich versorgen soll? Und dann geht er, sagt er, kannst du mir was zu trinken bringen? Okay, sie sagt schon mal ja. Okay, das könnte schon mal gut sein. Ah ja, es geht aber auch um Essen, nicht nur trinken. Also kannst du mir auch was zu essen bringen? Und dann sagt sie quasi, so wie es ist, ich habe nichts zu essen. Das ist meine, wie sagt man schön, Henkersmahlzeit. Wir bereiten noch ein Essen vor und dann haben wir nichts mehr. Und mein Menschenverstand sagt, das kann die nicht sein. Ich würde da nicht von der Witwe das Letzte nehmen. Das kann doch nicht Gottes Plan sein, dass ich von den Armen und den Ärmsten und den Unbedeutendsten und die mir eigentlich nicht viel weiterhelfen können im Leben, die sollen helfen? Versteht ihr, das ist so ein bisschen, wo ich mein Denken, meine Verständnis anwende und sage, irgendwie verstehe ich Gottes Handeln nicht. Um zu wissen, dass Gott perfekten Plan hat und ich mich in die Spur einbringen muss und verstehen will, wie Gott handelt. Er wusste aber, er wird versorgt werden. Er sagt nicht die Einzelheiten zu Elia. So, diese Frau steht davor, haben wir gelesen, er hat der Witwe geboten. Auch hier sehe ich nichts. Die Frau, die Witwe, scheint von keinem Gebot was zu wissen. Bei den Raben kann man das verstehen, er hat auch den Raben geboten. Naja, kann man schlecht kommunizieren. Aber so wie die Witwe reagiert, habe ich gesagt, die weiß ja nichts. Und ich als Elia würde dann sagen, die scheint nichts zu wissen von den Geboten. Wenn Gott was gebietet, dann ist es so. Und auch hier sehen wir wieder unsere menschliche Vorgehensweise und denken, sagen, ja, kann nicht sein. Vielleicht ist es auch in unserem Leben manchmal so, wie wir sagen, ja, Gott hat mir doch gesagt, er hat mir versprochen und ich mache doch alles richtig und das kann doch nicht sein, das verstehe ich nicht ganz. Trotzdem hat die Witwe das gemacht. Wie Gott mit der Witwe kommuniziert hat, und sie letztendlich davon überzeugt war, ich mache es. Wissen wir nicht so im Detail. Aber es scheint nicht so, dass Gott ihr erschienen ist und gesagt hat, du sollst diesen Mann versorgen. Es ist eine Herzenssache. Es muss aus dem Herzen herauskommen und sagt, ich weiß, sie war keine Israelitin. Diese Witwe war nicht vom Volk Israel. Und da kommt einer, aber sie wusste von Israel und den Gott der Israel. Das sehen wir aus diesem Text, sehen wir das, dass er wusste, es ging um, da ist ein Gott. Denn sie sagt, so wahr der Herr, dein Gott lebt, es ist so, wie es ist, ich habe nichts zu essen. Und dann sagt Elia, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Er spricht und es wird geschehen. Und für sie ist dann, glaube ich es oder glaube ich es nicht, nehme ich das jetzt an. Ich habe gehört von dem Gott. Sie wird sicher gehört haben vom Gott Israel, von der Kraft und Macht. Aber lange her. Jetzt sieht sie das Volk Israel und da ist kein Gott. Da ist keine Macht, da ist keine Kraft. Aber sie wird gewusst haben von der Geschichte Gott Israels. Es war ein Test für die Witwe. Und es ist eine Nicht-Israelitin, die anfängt, Gott zu vertrauen. Eigentlich ist Elias Botschaft, das Volk Israel zurück zu Gott zu bringen. Und hier sehen wir, wo Gott vielleicht sagt, ich teste mal, ich gebe Elia mal einen Einblick. Ich möchte, dass die Menschen, nicht nur mein Volk Israel, dass sie mich erkennen, mir vertrauen, mir folgen. Und das macht diese Witwe. Egal aus welchem Hintergrund. Ob du in der Kirche aufgewachsen bist oder ob du Probleme im Leben hast, ob du Alkoholiker warst oder mit Drogen zusammenhängst. Gott sagt, ich will dein Herz zurück zu Gott führen, denn er lebt. Und dann kommt wieder eine Wende, dann lief alles gut und sie hatten Essen, sie hatten zu trinken gehabt. Ahab hat Elia noch nicht entdeckt und dann kommt wieder ein Twist rein. Und der Sohn von der Witwe wird krank und er stirbt. Und sie kommt zu Elia und sagt, Was werde ich jetzt bestraft dafür? Warum passiert das? Und Elia weiß auch nicht weiter. Er versteht das auch nicht. Vielleicht, weil er ein Mensch war, wie wir, der auch nicht jeden Schritt Gottes verstanden hat. Und er geht zu Gott und sagt in Vers 20, Herr, mein Gott, willst du wirklich diese Frau, bei der ich wohne, ins Unglück stürzen, dass du ihr Sohn tötest? Und er nahm den Sohn, legte sich über ihn und der Herr hörte auf Elia. Und er bringt sie zurück zur Witwe. Und sie sagt, jetzt weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn wirklich aus deinem Mund kommt. Diese Witwe ist jetzt überzeugt und sagt, ich weiß, dass dein Gott lebt. Jetzt sehe ich das, ich habe es erfahren, ich habe ihm vertraut. Ich habe das gemacht, was richtig war, was er ihr geboten hat im Herzen. Und Elia musste beten. Er hat nicht gesagt, ja, mach dir keine Sorgen, Gott wird schon und ich weiß, ich komme ja von seiner Gegenwart und er macht Wunder. Elia, einer wie wir, geht auf den Knien, immer wieder sehen wir und er betete und sagt, Gott, bitte mach, ich verstehe das nicht, aber mach. Und Gott erhörte sein Gebet. Auch wenn Elia es nicht ganz verstanden hat, warum alles so war. Und dann ein bisschen später, dann sagt Gott, okay, jetzt geh zu Ahab. Jetzt ist die Zeit, dass du zu Ahab gehst und zu meinem Volk redest. Jetzt ist die Zeit. Und er geht und er trifft den Palastvorsteher Obadiah. Die Christen, sage ich schon, die Israeliten, die Gottesfürchtigen, haben sich versteckt. Nichts öffentlich gemacht. Sie haben sich versteckt. Und hier war ein gottesfürchtiger Mann, den Gott platziert hat, direkt beim König. Und so sehe ich auch immer wieder, egal wie trostlos die Situation oder die Länder sind, in denen wir vielleicht arbeiten oder wir hören von Schicksalsschlägen, wir hören von Ländern, wo Christenverfolgung ist, Gott platziert seine Leute in den richtigen Plätzen. Und dieser Obadiah versteckte 100 Propheten, versorgte sie mit Wasser, mit Brot und Wasser. Gott hat Elia versorgt mit Brot und Wasser. Einmal durch den Raben, durch die Witwe. Hier versorgt er 100 Propheten. Und er begegnete Elia und er warf sich vor ihm nieder. Das heißt, er erkannte Elia, der Mann Gottes. Er hat Ehrfurcht vor ihm. Und dann geht die Geschichte ein bisschen weiter. Ich will auf Einzelheiten nicht eingehen. Aber dann verbindet er Obadiah Elia mit Ahab. Und als Ahab ihm erblickte, sagte, bist du das, du Unglücksbringer für Israel? So eine andere Begegnung. Obadiah wirft sich nieder und erkennt, das ist der Mann Gottes, der hat eine Botschaft. Ahab, auch in Israel, sagt, du bist der Troublemaker, sagt man. Du bringst Unheil, denn du hast gesagt, und Elia sagt, nein, nicht ich habe Israels Unglück gebracht, sondern du und deine Familie. Ihr habt die Gebote des Herrn verlassen und seid Baal nachgelaufen. Der Grund dieser Situation ist du und das Königreich. Und dann lesen wir ein bisschen weiter die Begegnung, die uns am bekanntesten ist, in Vers 20, wo Elia dann vor dem Volk steht. Wir kennen die Geschichte, auch da will ich nicht zu lange in Einzelheiten gehen, wo Elia sagt, wir machen zwei Altäre, ihr bringt Opfer und beten, dass euer Gott Feuer vom Himmel bringt, um das Opfer zu verbrennen und ich mache das Gleiche und wir sehen, wer ist der richtige Gott. Ist Gott der Gott Israel, ist er noch da? Lebt er? Ist das unser Gott vom Volk oder nicht? Und er fordert ihn heraus. Und dann kommt er auf die Menschenmenge und sagt, wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Wenn Jahwe Gott ist, dann folgt ihm allein. Wenn er Baal ist, dann folgt ihm. Das Volk zeigte keine Reaktion. Elia fordert eine Entscheidung. Elia sagt, das dazwischen geht nicht. Ein bisschen Christ sein geht nicht. Zur Kirche alleine gehen reicht nicht. Entweder das Herz ist voll auf Gott ausgerichtet, ob ihr ihn sieht oder nicht, oder ihr könnt auch Baal dienen. Aber die Menschen hatten auch Angst, denn sie wussten, sich zu bekennen, heißt, sie würden getötet werden. Denn Isabel hat die Gläubigen umbringen lassen, die waren versteckt. Das heißt, da war eine reale Gefahr. Und trotzdem sagt er, ihr könnt so nicht weiterleben. Ihr müsst euch bekennen, wozu ihr steht. Vers 30, da rief Elia dem Volk zu, Herr zu mir. Das Volk trat zu ihm hin. Dann begann er, den niedergerissenen Altar des Herrn wieder aufzubauen. Er nahm 12 Steine nach dem Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, an denen einst das Wort des Herrn ergangen war. Du sollst Israel heißen. Und aus diesen Steinen baute er den Namen des Altars auf. Das Volk war schon so weit, dass er den Altar, das Volk Gottes, den Altar, wo sie Gott geopfert haben, wo sie zu ihm gekommen sind, gar nicht mehr existiert hat. Isabel hat wahrscheinlich mit ihren Leuten alles umgeschmissen. Und da kommt Elia, nimmt 12 Steine. Das Volk Israel, das war in sich ja schon geteilt. Es gab die nördliche 10 Stämme und Juda und Benjamin unten im Süden. Aber 12 Steine repräsentieren das ganze Volk. Und er nahm die 12 Steine und sagt, Gott ist immer noch der Gott des ganzen Volkes. Egal, ob es unterschiedliche gibt, auch wenn es Streit gibt, auch wenn es nicht Einigkeiten ist. Aber der Gott, der gesagt hat, das ist mein Volk, er lebt und er soll herrschen, er wird herrschen. Und ich frage mich, reißen wir vielleicht als Land, als Nation Altäre ab? Vielleicht in unserer Familie, in unserer Gesellschaft? Sachen, die wir vielleicht kennen aus der Tradition? Werte, die wir haben, die wir vielleicht wegen Druck, wegen Bequemlichkeit, warum auch immer, wir gar nicht mehr den Platz haben und es muss wieder aufgebaut werden. Da möchte ich euch herausfordern. Denkt drüber nach, gibt es Sachen im Leben, die vielleicht wieder aufgebaut werden müssen, wo Gott Gott ist und seine Verheißung, sein Wort zählt, wo wir uns nach ihm orientieren, nicht nach verschiedenen Meinungen, Politikern und Meinungen über den Krieg, über Corona, über was auch immer. Gibt es viel zu diskutieren. Aber folgen wir dem Wort Gottes? Kennen wir das Wort Gottes? Wissen wir, wonach wir leben? Oder leben wir einfach ein modernes Christsein, das uns vielleicht viel Gemütlichkeit bringt und Lockerheit? Elia fordert uns auf, entschlossen zu sein für das Wort Gottes, auch wenn es wehtut, auch wenn es gefährlich ist. In Vers 36 steht, und als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr Gott Abraham, Isaaks und Israel, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist, dass du Gott lebst und immer noch der Gott Israels bist. Und ich dein Knecht bin, dass du wirklich das mir aufgetragen hast, dass ich das dein Wort nach deinem Wort getan habe. Lass das Volk erkennen, dass du Herr Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Da kommt die Botschaft wieder durch. Lass es erkennen. Wir brauchen auch Erkenntnis in dieser Zeit. Lass uns erkennen, dass Gott immer noch Gott ist, auch in meinem Herzen. Das heißt, er regiert. Ich folge ihm nach. Dass unsere Herzen weich werden für ihn, für sein Reich. Da, wo wir Kompromisse gemacht haben, uns wieder zu ihm hinwenden. Elia brauchte nicht die Zeremonie, die Baalspriester brauchen. Er betete, und das sehen wir immer wieder, er betete. Er war sich nicht immer sicher, aber er betete, er bat Gott. Ihm war auch wichtig zu sagen, ich handle im Auftrag Gottes, nicht in meinem eigenen. Ich möchte, dass die Herzen, dass dieser tote Gott in Israel wieder lebendig wird. Elia war einer wie wir. Ein des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch wie wir, heißt es. Es ist nicht die großen Taten, die uns gleichstellen mit Elia, sondern den Auftrag, den Gott für dich und für mich hat, den zu erfüllen. Wir müssen nicht rausgehen und Feuer vom Himmel beten, aber wir dürfen unserer Schwachheit beten, glauben, dieser Gott lebt. Und er will das, was er mir gegeben hat, stärken, dass wir es weitergeben den anderen, ohne Kompromisse und Gradlinigkeit, um sein Reich zu bauen, bis er wiederkommt. Amen.